dass Sex den und den Anspruch hat und dass es so, so harte Arbeit ist, zu lernen, weniger Anspruch an solche Dinge zu stellen oder halt auch zu sehen, was darf sein, was kann sein, was ist voll okay.
Kaffee und Konsens. Der queere, sexualpädagogische und ehrliche Podcast. Für alle.
Hey Debo.
Hallo Sonja.
Na, bist du motiviert?
Ja, ich habe richtig Bock auf unsere heutige Folge.
Sehr schön. Ich freue mich auch, dass wir heute mal nur zu zweit sind. Ja, moderier du mal an, Debo. Hopp, hopp.
Erstmal herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir sprechen heute über Sex bzw. queeren Sex oder vielleicht auch, wo die Unterschiede liegen in Sex von queeren Personen.
Ihr habt uns auf jeden Fall auch super viel Input geschickt. Erstmal danke dafür und wir haben versucht, das in den Vorbereitungen einzubauen und fanden auch mega viele Sachen super interessant und schön zu lesen. Wir haben uns auch überlegt, warum wir uns eigentlich mit dem Thema jetzt nochmal befassen wollen. Die Frage war ja irgendwie, es wird schon so, so viel mehr über Sex und auch Sex von LGBTQIA+ gesprochen. Aber warum befassen wir uns heute nochmal mit dem Thema, Debo?
Naja, ich finde, es wird nicht genug darüber gesprochen und auch aus einem Blickwinkel, der nicht authentisch ist. So. Also mediale Abbildung ist eigentlich kaum vorhanden. Also wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Hollywood-Filme generell Sex sehr, sehr verzerrt abbilden. Und dann ist queerer Sex ja auch tatsächlich noch mal so ein bisschen was gar keine Beachtung findet. Deshalb finde ich schon wichtig, da auch einfach authentisch drüber zu sprechen. Aber natürlich müssen wir auch noch mal dazu sagen, dass wir aus unserer eigenen Perspektive hier sprechen. Es geht auch uns auch nicht primär um persönliche Erfahrungen, sondern eher um einen gesellschaftlichen Blick auf queere Sexualität oder voll. Sexualität auch allgemein, ja, genau.
Voll, das finde ich auch nochmal voll wichtig dazu zu sagen. Also wir sprechen über unsere Perspektive, über ja, ehrliche Dinge, die uns auffallen, die uns irgendwie betreffen, über die wir viel nachdenken und versuchen dann natürlich ganz viele Perspektiven einzubauen. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock, drüber zu sprechen.
Ich auch.
wird langsam Zeit hier, auch mal so ein Thema.
Ja, wir sind ja auch immerhin ein sexualpädagogischer Podcast. Müssen wir an dieser Stelle ja auch nochmal sagen und dem müssen wir ja auch ein bisschen nachkommen.
Ja, ich finde das so richtig spannend. Also ich habe auch oft den Gedanken, so werde ich dem Wort sexualpädagogisch oder ja sexuelle Bildung oder generell, werde ich dem überhaupt gerecht, weil ich ja da noch überhaupt nicht so weit bin wie du zum Beispiel. Aber im Zuge der Weiterbildung mache ich mir da auch nochmal super viel Gedanken über Sexualität und ja über so Körperwahrnehmung. Und ich fand das Thema heute auch so spannend. Deshalb habe ich auch direkt am Anfang gesagt, dass ich hoffe, dass ich auch was dazu lerne, weil Sex für mich oder Sexualität für mich so mit ganz, ganz viel Druck verbunden ist und ganz viel Gedanken machen drumherum. Und das finde ich super, super schade und bin da super dankbar für ganz viel Austausch und so Talk in der Bubble und auch, dass da halt queere Perspektiven nochmal mit einbezogen werden. Ja, und wir hatten uns überlegt, auch mal am Anfang direkt erstmal darüber zu sprechen, was es eigentlich für Gründe gibt, warum Menschen überhaupt Sex miteinander haben. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass ja Gründe für Sex total unterschiedlich sein können und sich ja auch mit der Zeit oder in verschiedenen Situationen verändern können.
Voll. Und halt auch einfach super vielfältig sind, ne? Also es gibt so viele Gründe, warum Menschen Sex haben möchten, dass das eine super individuelle Sache ist einfach, ne? Also es ist ja nicht primär dieses, so ich habe jetzt Bock, ich will jetzt vögeln, sondern vielleicht ist mir langweilig, vielleicht suche ich Bestätigung, vielleicht will ich Nähe und nutze das dafür, ne? Also das sind ja jetzt nur so einige Gründe, die sein können. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch einfach ein Kinderwunsch da und ich nutze Sex, um mich fortzupflanzen. Mhm. Das kann ja auch sein, ja.
Voll. Würdest du denn sagen, dass manche Gründe schlechter sind als andere? Also so, dass es irgendwie so ist, dass Sex ja aus so einem Lustgefühl und was ganz Lustvolles sein muss, was ganz Krasses, was Atemberaubendes. Und dass jetzt zum Beispiel, du eben gemeint hast, ja, Sex aus Langeweile oder einfach aus, ja, ich habe jetzt Bock auf Nähe, das tut mir gerade gut, dass das irgendwie in meinem Kopf direkt war so, oh, ob das so gut ist, ob das nicht so eine Kompensation von irgendwas anderem ist. So, das ist so mein Gedanke direkt gewesen. Crazy, oder?
Also ich finde, Sex muss überhaupt nicht immer atemberaubend und bahnbrechend sein. Ich glaube, das ist dieses Bild, was wir eben haben von Sex. Der muss immer mindestens 3 Stunden sein. Da müssen 15 Stellungen enthalten sein. Es müssen alle Beteiligten einen Orgasmus haben etc. Das ist so das, was uns vermittelt wird, damit es gut ist und damit es schön ist und irgendwie auch erfüllend. Ich finde, das kann auch völlig aus Gewohnheit stattfinden und völlig in Anführungszeichen unspektakulär sein. Wichtig ist einfach, dass es für alle Beteiligten in Ordnung ist und dass man auch verschiedene Bedürfnisse miteinander aushandelt und einfach ja im Konsens miteinander ist.
Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alles, was in meinem Alltag so stattfindet, was irgendwie mir gut tut, was mir Spaß macht, total achtsam und High-End-Level mega krass sich anfühlt, das ist ja einfach auch ein extrem hoher Anspruch. Ne? Also es ist ja im Endeffekt wirklich eine Sache, die die Menschen, wenn sie das gerne mögen, irgendwie gut tut und ne, sich gut anfühlt. Und es gibt ja auch andere Dinge in meinem Alltag, die ich mache, weil sie sich gut anfühlen. Und da habe ich ja auch, oder da kann ich es auch gar nicht schaffen, immer den Anspruch zu haben, dass das so was Atemberaubendes ist, weißt du, oder dass ich das bewusst, ganz, ganz bewusst spüre und wahrnehme oder so zum Beispiel.
Voll, voll, eben. Also erstens ist nicht immer die Zeit da und dann gibt es ja auch außenrum, wie du gerade schon sagtest, ne, es, vielleicht sind Kinder da oder man hat gerade Stress auf der Arbeit oder keine Ahnung, Haushalt fällt an, keine Ahnung, so ganz banale Sachen, weshalb es vielleicht gerade einfach nicht drin ist, dass ich mich gedanklich 100%ig darauf konzentrieren kann, so, ne? Mhm. Und was mir aber jetzt gerade auch noch so einfällt, ist, ist so ein bisschen Themensprung, aber dass ja auch viele oder manche Menschen vielleicht auch gar keinen Sex haben wollen oder sehr wenig und das ist völlig fein für sie selber, aber durch diesen gesellschaftlichen Druck wird so ein bisschen das Gefühl vermittelt von, hä, was stimmt mit dir nicht? Warum bist du nicht normal, in Anführungszeichen? Obwohl Sex vielleicht für diese Person gar nicht unbedingt ein Thema ist oder was, worüber man jetzt intensiv drüber nachdenken müsste oder sprechen müsste, so. Mhm. Aber es wird einfach auch sehr, sehr oft vergessen und nicht sichtbar gemacht, dass auch das natürlich eine Form von Erfüllung sein kann.
Voll. Und dass es halt auch total normal sein kann, wenn eine Person das mal möchte und mal aber Monate oder Jahre lang überhaupt nicht.
Ja, genau. Ja.
Also so, ne, das ist ja auch immer so ein, also das ist ja auch in ganz vielen Beratungskontexten oder so immer dieses Thema, ne? Also so das meiste, was du hörst, ist, oh, ich habe keine Lust mehr auf Sex. Was kann ich jetzt tun? Und das immer direkt quasi, dass ein Defizit, ein Fehler ist oder was, wo was fehlt. Das finde ich auch richtig krass. Und ich glaube da wirklich, dass da Sexleben, wie es immer dargestellt wird, in Medien zum Beispiel, das ja einfach auch mit verursacht, ne? Also, ja, und mitgestaltet. Aber auch alles irgendwie, ich finde das, alle Strukturen schreien irgendwie danach, ne? Dass das stattfinden muss und dass es so und so dabei sein muss.
Ja, ja, voll. Und ich glaube, was auch Druck macht, ist, dass Menschen zwar grundsätzlich offener werden, über Sexualität zu sprechen, aber nicht in Zusammenhang mit, in Anführungszeichen, Problemen oder Sorgen, die sie darüber haben. Das heißt, wir denken oder wachsen damit auf, alle Personen um uns herum haben ein erstklassiges Sexleben, haben 4-mal die Woche atemberaubenden, bahnbrechenden Sex, so ungefähr. Und wir aber nicht, was ist mit uns denn nicht okay, dass das nicht so ist, so ungefähr. Ne? Ja. Ja. Und ja, da fehlt einfach wirklich ein realistisches Bild und auch irgendwie Kommunikation auch über Sorgen und Ängste, die andere damit haben, ja, damit man auch irgendwie so ein bisschen diese Oberfläche mal verlassen kann, ne?
Ich merke das aber auch, wenn wir zum Beispiel über Beziehungen generell sprechen, sowohl Paarbeziehungen wie Freundinnenschaften. Das ist einfach so, ist das ja an Beziehungen gearbeitet werden möchte und dass es aber total normal ist. Und ich denke direkt so, boah, nee, also wenn sowas so anstrengend ist, also in meiner Vorstellung funktioniert das aber anders. Und in meiner, also ne, das ist so verrückt, weil irgendwie möchte ich nur das quasi, was so schön ist und das, was ich in Medien sehe und diese tollen Momente, wenn man sich langsam näher kommt und alles funktioniert von selbst und wow und Foto auf Instagram und die sehen so glücklich aus. Aber das Ganze, was so dahinter steckt, das will ich einfach weg verdrängen irgendwie so, ne? Oder dass über Sexualität gesprochen werden möchte, so irgendwie.
Ja, ne? Und auch muss, ne? Und auch muss, weil ich glaube, es muss sein, so. Und dann ist ja so die Frage, wie kann der Zugang dazu gelingen? Aber was du meinst, ist, glaube ich, auch nicht selten. Also ich glaube, es geht vielen Menschen so, die einfach keinen Bock haben, sich da intensiv daran zu arbeiten, weil das ist anstrengend und das ist fucking harte Arbeit so. Und das ist auch völlig okay, wenn man sagt, nee, das ist nichts für mich so. Ich habe keine Lust auf diese harte Arbeit quasi. Ich möchte das nicht. Das ist okay. Die Frage ist halt, wenn man zum Beispiel einen Beziehungswunsch hat oder so ein generelles Gefühl nach emotionaler Verbundenheit zu jemand anderem zum Beispiel, könnte es das nicht dann vielleicht auch wert sein, diese Arbeit zu tun? Das ist vielleicht ja eine Frage, die man sich stellen könnte.
Ja, und auch die Frage, ob es das nicht auch wert ist, das für sich selber, weil ich mir vorstellen kann, dass dadurch auch die Beziehung zu einer, also zu sich selbst irgendwie intensiver werden kann.
Ja, und du reflektierst ja auch immer, also kontinuierlich dich selbst, also in einem Austausch, ne, genau, im Austausch mit anderen reflektierst du dein Verhalten und dein Selbst ja auch die ganze Zeit so.
Voll. Wir hatten auch nochmal einen Satz von einer Person geschickt bekommen. Die Person findet, dass es halt an einem realistischen Bild von Sexualität fehlt und alles so nach einem, ja, männlich dominierenden Blickwinkel bestimmt wird.
Naja, so ein Beispiel ist ja zum Beispiel, was ich jetzt eben schon mal gesagt habe, wenn es so um Hollywood-Filme oder Serien auch geht zum Beispiel, ne, wo Sex sehr klassisch abgebildet wird. Es gibt irgendwie ein heterosexuelles Paar oder zumindest zwei Personen, die Bock haben aufeinander und die Sexszene endet, sobald der Typ gekommen ist.
Ja, und sich rücklings aufs Bett wirft, von ihr runter und dann so, auf, liegen sie beide
genau,
auf dem Bett.
Oder es wird dargestellt, dass sie auch gekommen ist. Aber es wird halt nur dieser penetrative Akt an sich dargestellt. Ne? Es wird keine Verhütung gezeigt. Es wird nicht gezeigt, dass vielleicht auch andere Sexpraktiken eine Rolle spielen. Es geht nur um Penetration so. Was man vielleicht auch noch mal sieht, ist, also angedeutet ist vielleicht Oralsex, aber auch, ja, auch in einem so sehr klischeehaften Bild, ne, unter der Bettdecke und dann kommt er da hoch und ist quasi so der Held, weil er sie bis in den Himmel geleckt hat, so ein bisschen.
Ja.
Ja, und gleichzeitig glaube ich auch, dass viele queere oder Klischees über queeren Sex herrschen, ne? Also zum einen sind in Serien immer irgendwie schwule Männer diejenigen, die den wildesten, abwechslungsreichsten Sex mit super vielen Fremden haben und lesbische Personen sind halt die, die auf dem Sofa liegen, sehr, sehr viel kuscheln und wo sich nach 2 Jahren der Lesbian Bad Death einstellt, so ein bisschen, ne? Also ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Ja, habe ich tatsächlich, aber nee. Musst du noch mal erzählen.
Ja, Lesbian Bad Death, ich würde es jetzt mal so als Klischee, Schrägstrich Mythos bezeichnen. Es ist auf jeden Fall, wird damit ein Phänomen beschrieben, dass vor allem lesbische Personen nach einer Weile, dass sich da wie so ein Bettentod einstellt, dass die einfach irgendwie, ja, keinen Sex mehr haben und auch nicht mehr das Interesse daran haben und es wird so ein bisschen damit erklärt und begründet, dass lesbische Personen sehr schnell in dieses nahe, enge Kuschelverhalten kommen und sehr viel Zeit auf dem Sofa verbringen. Und das ist schon, wenn das stimmen sollte, also ich finde, an dem Klischee ist schon auch teilweise was dran, aber wenn das stimmen sollte, ist das natürlich nicht nur auf lesbische Personen zu beziehen, weil natürlich verschwindet auch die sexuelle Anziehungskraft, wenn du Zeit deines Lebens immer am Sofa abhängst und nichts mehr investierst, so, weil wie soll da irgendwie, wo soll die Horniness herkommen, so ein bisschen, weißt du? Und ich finde aber, das gilt halt für alle Paarbeziehungen so. Das kann sich überall einstellen. Also es geht halt darum, dass du aktiv dich darum bemühst.
Ja, aber ich denke auch, dass wenn du halt in so eine Situation kommst, also dass halt durch Nähe, durch Routine auch so eine gewisse Entspanntheit einschleicht, will ich gar nicht sagen, das klingt so negativ. Man ankommt in dieser Entspanntheit, was ja auch was sehr, sehr Schönes sein kann, dass es, glaube ich, da auch nicht kompatibel ist mit dieser Sexiness von Sexualität, wie sie dargestellt wird. Ne? Also du hast jetzt sowohl bei Hetero-Sex, wie er dargestellt wird, als auch Sex von LGBTQIA+. Es geht ja ganz viel um Ästhetik. Und keine Ahnung, ja klar, ich finde Ästhetik wichtig und ich habe natürlich Bock, dass das schön ist und also ja, haptisch wie optisch, aber was ist real und was ist es nicht? Also keine Ahnung, ne, was, dass zum Beispiel auch Verhütung oder Unsicherheit oder wenn eine Person sagt, oh nee, mach das mal so oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas abgewischt werden muss oder Leute, keine Ahnung, Sachen passieren, die ihnen vielleicht auch unangenehm sind, das gehört ja einfach dazu und das wird halt nie gezeigt oder dass Sexualität oder Sex auch entstehen kann aus gemütlich irgendwo sein und nicht nur dieses krasse Erlebnis so und das glaube ich, das blockiert sich dann auch gegenseitig, dass ich denke, oh, ich muss da erstmal in so einen Modus kommen, um dann Sexualität zulassen zu können und oh, ich schaffe das gerade gar nicht, in den Modus zu kommen, das ist ja. Also, dass da ist schon so ein Anspruch gestellt an eine Person, dass du dir eigentlich quasi eine To-Do-Liste schreiben musst und dich da vorbereiten musst, das ist doch auch scheiße einfach.
Naja, es gibt ja auch viele Paare tatsächlich, die sich dafür explizit verabreden, weil es halt sonst auf der Strecke bleiben würde, so. Mhm. Ich glaube, da muss man selber gucken, ob das eine Lösung ist, die für einen selber irgendwie passt. Mhm. Aber das ist tatsächlich was auch so in einer Paarberatung oft vorgeschlagen wird.
Mhm. Genau. Mega spannend.
Ja, voll. Und das ist wieder sehr, sehr gegensätzlich zu dem, was wir so lernen, dass das so super spontan sein muss und impulsiv und so richtig voller Feuer und so. Und ich finde halt eben, das muss es nicht immer sein. Das kann so sein, aber je nach Länge einer Paarbeziehung zum Beispiel oder auch unterschiedlicher SexualpartnerInnen, Stresslevel etc., verändert sich auch Sex und Sex ist immer anders und darf es auch sein. Und Sex darf auch langweilig sein und gewöhnlich. Und ich finde auch, wenn du irgendwie Lust hast, aber zu faul bist, ne, was glaube ich tatsächlich auch sowas ist, was oft vorkommt, warum nicht auch einfach mal nebeneinander masturbieren so? Weil auch das kann natürlich sowas sein, wo Menschen denken, boah, ich habe irgendwie ein bisschen Bock, aber ich habe gerade keinen Bock auf Sex mit jemand anderem so. Aber was hältst du davon, wenn wir das zum Beispiel machen so?
Mhm.
Kann auch was sein, was für viele passt so, ne? Muss es nicht, ja. Aber
ich finde es einfach super wichtig und super schön, dass wir hier den Raum haben, um das alles auch irgendwie anzusprechen, weil ich glaube, dass, also ich persönlich zum Beispiel das Gefühl habe, ich muss das immer, immer wieder hören, damit sich das in meinem Kopf alles normalisiert, so nach dem Motto, dass ich halt jahrelang gehört habe oder mitbekommen habe, gelesen habe, wie auch immer, dass Sex den und den Anspruch hat und dass es so, so harte Arbeit ist, zu lernen, weniger Anspruch an solche Dinge zu stellen oder halt auch zu sehen, was darf sein, was kann sein, was ist voll okay. Das finde ich richtig schön. Du hast eben noch gesagt, dass queerer Sex, also dass es Klischees zum Thema queerer Sex gibt oder queerem Sex gibt. Und ich habe das Gefühl, also das ist mir damals aufgefallen, dass als ich damals mit meiner ersten Freundin zu meiner Family gegangen bin oder auch sonst irgendwo so unterwegs war, ich immer das Gefühl hatte, dass Leute sich fragen, wie wir miteinander Sex haben. Also ich hatte das Gefühl, also ich war ja erst, meine erste Beziehung war ja mit einem Cis-Dude und das war irgendwie, ja, das war irgendwie, da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Das Sexleben war jetzt eher schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Und da war es irgendwie, also als ich dann aber quasi geoutet war und dann meine damalige Freundin mitgenommen habe, hatte ich wirklich mich so, ich habe die Leute so angeguckt und habe gedacht, fragen die sich jetzt, wie das ist? Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Leute sich dabei Queers ja, mehr Gedanken machen. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es ja Klischees, die du irgendwo siehst. Und das ist ja auch super wichtig, auch in Schulworkshops mit Jugendlichen zum Beispiel, da auch nochmal klar zu machen, okay, Leute haben sowieso total individuell Sex. Und das ist bei LGBTQIA+ nicht anders. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die denken sich da so, wie machen die das wohl? Wie ist das bei dir?
Ich kann den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube aber, das kommt eher aus so einer eigenen Unsicherheit oder diesem Gefühl von, ja, Menschen sehen das als etwas anderes an, so. Und dass dadurch so Fragen herrühren, ja, wie soll das denn gehen? Oder auch aus natürlich Sprüchen, die man so Zeit seines Lebens zu hören bekommt, von wegen, ja, wie habt ihr denn dann Sex? Also natürlich bleiben dann Fragen hängen. Und auch dieser Gedanke von, ja, Personen sehen mich jetzt und denken darüber nach, wie ich wohl Sex habe. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie viele Personen sich das wirklich fragen. So.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, Sonja, ob deine Familie das wirklich gedacht hat, so, ne?
Ich hoffe eigentlich nicht, das wäre mir wirklich sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Ja, aber ich erinnere mich wirklich noch genau an diese Situation. Es war aber noch so bei so einem typischen Familienbrunch und es war irgendwie nur so alles sehr unangenehm.
Aber ihr habt nicht darüber gesprochen, sondern es war einfach nur in deinem Kopf. Ja, okay.
Natürlich war das in meinem Kopf.
Spannend. Das ist richtig spannend, finde ich.
Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, und das, also es ging mir aber tatsächlich auch schon oft so, ne, dass ich mich frage, wie haben eigentlich Menschen, die auch queer sind oder die auch, also die keinen Heterosex haben, wie haben die denn eigentlich alle so Sex? Und da komme ich auch immer wieder auf den Punkt, dass es ja wirklich so individuell ist und dass eigentlich, also es kann auch sein, dass das jetzt völliger Quatsch ist, aber dass irgendwie bei mir immer so ein Punkt kommt, wo ich denke, das unterscheidet sich vielleicht auch grundsätzlich gar nicht so viel. Also die Körper, meine ich, unterscheiden gar nicht so viel, was den Sex ausmacht. Also es ist eher so eine Einstellung, eine Sozialisation.
Ja.
Was lerne ich, wie Sex zu sein hat? Aber ob da jetzt an einem Körper das und das Körperteil dran ist oder nicht oder ne oder so ist und so ist, das unterscheidet ja natürlich, also natürlich macht das was aus, ne, ob eine Person mit ihrem Körper cool ist, ob sie irgendwie eine Körperdysphorie hat, also ne, dass quasi sie mit ihrer, also die Körperteile mit ihrer Identität überhaupt nicht übereinstimmen und das total scheiße ist für die Person. Natürlich macht das einen Unterschied. Natürlich macht es einen Unterschied, ob was weh tut oder so, ne? Aber weißt du, ich meine an sich, ob da jetzt zum Beispiel jetzt so dieses Klischee zwischen lesbischem Sex und Heterosex, ob da jetzt ein Penis dabei ist oder nicht, macht halt de facto eigentlich kaum einen Unterschied.
Ja, ja, voll. Das, also finde ich auch super wichtig, weil das, was man ja dann auch so denkt, ist ja, okay, queere Personen, zum Beispiel schwule Männer oder so, ja klar, die haben dann Analsex, weil das ist ja das einzige Loch oder, also nicht das einzige Loch, aber so dieses klassische Ding, es muss halt immer penetriert werden, so, und das ist auch einfach fucking scheiße so. Und ich habe auch tatsächlich, das ist schon ein paar Jahre her, ich habe aber mal eine Studie gelesen, dass tatsächlich nur 50% schwuler Männer haben zum Beispiel Analsex so. Und ist doch klar, die können doch auch andere Sachen machen so. Und das ist ja mit anderen queeren Personen genauso. Also und auch, und das, was du meintest, wie haben denn andere Leute Sex? Ich glaube, das ist auch gar nicht, was bringt dir das zu wissen, weißt du? Also interessiert dich das einfach oder interessiert dich das, weil du dich selbst vergleichen willst und dir selbst ein Scheißgefühl geben willst von wegen, ja Mann, aber das mache ich gar nicht und bin ich jetzt irgendwie spießig oder keine Ahnung was so, ne? Ich finde auch ganz schlimm, diese Wörter prüde und spießig zu benutzen in Zusammenhang mit, man möchte die und die Praktik nicht machen oder so, weil ey, you do you und bitte mach das nicht, wenn du da keinen Bock drauf hast, fertig so.
Ey, weißt du, was mich da immer mega gestört hat? Ich habe, also das war auch so Zeit meines ersten äußeren Coming-Outs, also als ich ja meine erste Freundin hatte und so, das war dann so die Zeit von Orange is the New Black. Und da war ich natürlich richtig scharf drauf, ist ja klar. Und da gab es halt immer wieder diese Szenen, dass, in dem Fall waren es dann zwei Frauen, sich so dieses, keine Ahnung, Quickie-mäßige, dass es immer um Oralsex ging. Also einfach Hose runter und los geht's. Ja. Und ich war so, oh, das will ich auf gar keinen Fall. Mhm. Oh Gott, das will, wer macht denn, oh Gott, muss ich das auch so? Und das war richtig, ne, das ist sowas für mich persönlich irgendwie sowas total Intimes, dass ich das, also ich weiß nicht, ob ich das könnte oder ob ich das, also ich kann das jetzt überhaupt nicht beurteilen, ob das was für mich wäre in so einer Quickie-Situation. Und das hat mich total gestört, weil ich ja irgendwie auch weiß, dass viele junge Menschen sich das angucken, dass es halt so vermittelt wird, dass das so ein Must-Have ist, wenn du lesbischen Sex haben willst.
Voll. Das ist genau wie mit Analsex oder so, ne? Also, das sind ja, so stimmt. Bilder, die vermittelt werden und
Hose runter, los geht's. Und es gibt halt mega unauthentisch.
Ja, und es gibt auch lesbische Personen, die lecken sich nicht so, weißt du? Oder haben keinen Oralsex. Und das ist aber, glaube ich, nicht vorstellbar für Menschen so, ne? Und ich kotze auch wirklich jedes Mal, wenn mich Cis-Dudes fragen, es ist auch schon echt vorgekommen, so, ja, aber wie habt ihr denn dann Sex? Und ich denke mir immer so, Dude, ey, wenn das Einzige, was du kennst, bei Sex mit Frauen, wenn das Einzige, was du kennst, ist rein, raus, fertig, dann I'm so sorry for your girls, so, wirklich, ne? Also, das ist echt so, was da so für Bilder bestehen und so und ey, das ist, ja, keine Ahnung. Und wir haben uns ja auch gefragt, was ist denn eigentlich Sex? Oder ab wann fängt Sex an?
Ja.
Und ganz ehrlich, Sex ist das, was du für dich als Sex definierst. So. Und das gilt für jede Person auf dieser Erde.
Ja, aber ich frag mich das zum Beispiel, wo hört zum Beispiel Kuscheln auf oder Zärtlichkeit und wo fängt dann Sex an, ne? Also es geht ja da dann schon um sowas Bestimmtes. Also das hatten wir ja auch schon mal besprochen, so das Beispiel, wenn eine Person sagt, meine Form von Sexualität ist gerade, keine Ahnung, gestreichelt zu werden am Körper, was ja dann aber auch gar nichts mit so einem krassen Lustempfinden oder Höhepunktpotenzial oder so zu tun hat und auch nicht haben muss, ja. Aber ist das dann, kann ich dann schon sagen, ja, und das ist jetzt meine Form von Sex, die ich gerade kann und will? Und geht das so? Also ich weißt du, da kommt bei mir direkt dieses, ist das so in Ordnung? Darf ich dieses Bedürfnis so haben und äußern? Wie gehen andere Menschen mit meinem Bedürfnis um?
Ja, aber klar, wenn das in dem Moment für dich ein sexuelles Erlebnis ist, warum solltest du es dann nicht so beschreiben, weißt du? Also weil wer erlegt denn diese Regeln dafür? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also wer legt die Regeln fest, dass erst Sex ist, wenn Vagina den Penis aufnimmt? So, wer legt das fest? Niemand richtet darüber so. Weißt du, was ich meine? Also und natürlich kann das auch Sex sein oder ein sexuelles Erlebnis, wenn, und ich finde auch gerade bei so Körperberührungen, das kann ja schon auch sexuell sein. Ne? Also auch streicheln, ne? Das kann sowohl irgendwie so ein Nähegefühl sein, aber es kann ja schon auch trotzdem erregend sein. Und
ich finde das auch mega cool, irgendwie so im Kontext von so einer Entschleunigung irgendwie mal Sexualität auch so langsam zu erleben. Ne? Also natürlich auch nur, wenn Leute da Lust drauf haben, aber dass ich mir das irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass das auch eine schöne Sache sein kann, um mit vielleicht auch dem eigenen Tempo umzugehen und dem eigenen Gefühl, dass halt vielleicht auch mal besprochen wird, dass quasi ab einem gewissen Punkt Also zu wissen, okay, ich möchte das gerade nur so und das dann auch zu verbalisieren und zu wissen, okay, dann passiert das auch nur so. Also weißt du, weil sonst, keine Ahnung, du kommunizierst das nicht und weißt, okay, also keine Ahnung, ein bisschen rummachen ist gerade cool und auch nackt sein ist gerade cool, aber alles, was weitergeht, möchte ich gerade nicht. Und dann hoffst du ja einfach nur darauf, dass das nicht so passiert. Aber es ist eigentlich voll fein, dann das so zu kommunizieren. Ich glaube wirklich, dass es da echt auch ganz, ganz viel um Leistungsdruck und Bewertung geht und eben Bedürfnisse zu kommunizieren eben auch bedarf, dass du damit umgehen kannst, wenn eine andere Person ein anderes Bedürfnis hat.
Ja, voll. Ja, ja.
Das finde ich extrem schwierig.
Und was ich gerade, was ich so im Kopf hatte, ist diese individuelle Definition von Sex. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie die Frage, ab wann fängt Fremdgehen an? Und da würden vielleicht auch die einen sagen, es fängt schon im Kopf an. Also es fängt schon da an, wo andere Personen nur darüber nachdenken. An Sex mit anderen oder an, keine Ahnung.
Ja, voll. Das ist ein mega guter Vergleich, ja.
So. Und andere würden aber sagen, bei mir fängt es beim Küssen an. Dann würden wiederum andere sagen, bei mir fängt es an, wenn tatsächlich vielleicht genitale Berührungen stattfinden. Ne? Mhm. Also, und ich glaube, so individuell ist halt einfach auch das, die Sex zu definieren. Ja. So.
Mega.
Aber die meisten Personen, oder auch das, sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe.
Nee,
alles gut. Die meisten Personen und das, was uns ja auch vermittelt wird, so ist ja der Akt, der penetrative Akt.
Mhm.
Wenn ein Penis in die Vagina geführt wird, beziehungsweise die Vagina den Penis aufnimmt. So muss man es ja auch einfach mal sagen, weil generell die Vagina hat irgendwie so eine passive Rolle immer auch, dass man ja diesen Akt auch einfach umdrehen könnte.
Voll. Es kam mir nochmal in der Folge mit Alexander Hane, unserem Sexological Bodyworker. Das fand ich auch so spannend, weil da ging es ja eigentlich gar nicht so viel um Sex an sich, sondern ja eigentlich um Körperwahrnehmung generell. Und dass es ja aber auch darum ging, was für Berührungen gerade angenehm für mich sind und welche halt nicht. Und es kann ja total sein, dass es gerade dir mega unangenehm ist, an den Genitalien berührt zu werden, das aber nicht gleichzeitig heißt, dass du keinen Bock hast, Sex zu haben und dass ja dann Sex auch stattfinden kann ohne das.
Ja, voll.
So, und ich glaube, es ist aber auch gar nicht so leicht irgendwie, in dieser Gesellschaft, in der wir alle so sozialisiert sind, Menschen zu finden, mit denen du offen darüber sprechen kannst. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist ganz so einfacher. Das bringt mich direkt zu der Frage, die wir uns später nochmal stellen wollen, aber die würde ich wirklich gerne an den Schluss packen, ob Leute, die FeministInnen sind, besseren Sex haben. Aber ich möchte dich vorher noch fragen, es ist mir eben eingefallen, es ist ein bisschen persönlich, du kannst da mal überlegen, ob du Bock hast, darauf zu antworten. Ich möchte wissen, ob es dir wichtig ist, dass Menschen denken oder dass Menschen über dich sagen, dass du gut im Bett bist.
Menschen, die das beurteilen können, meinst du jetzt quasi?
Ja, natürlich.
Ja. Also mir ist es nicht wichtig, dass das Menschen über mich sagen, sondern mir ist wichtig, dass Kommunikation besteht und dass man sich über Bedürfnisse austauschen kann. Und ich bin der Meinung, dass wenn das vorhanden ist und man gegenseitig aufeinander eingehen kann, dass das dann automatisch gut ist für alle Beteiligten.
Mhm.
Weil durch so einen Austausch entsteht ja auch immer so ein bisschen das Bedürfnis oder Gefühl, ist für möglichst alle, also für alle Beteiligten möglichst schön und angenehm zu gestalten. Und wenn ich dann offen sagen kann, hey, das, was du letztes Mal gemacht hast oder keine Ahnung, ne, das fand ich irgendwie nicht so gut oder es hat mir gut gefallen, dann entwickelt man sich ja automatisch zusammen und gemeinsam auch weiter. Und das ist mir wichtig.
Voll.
Dass da so eine Offenheit besteht, in der ich das ansprechen kann.
Mhm. Ja, das stimmt.
Weil ich glaube, da ist auch so ein bisschen wieder diese Definitionsfrage, was bedeutet denn gut im Bett sein?
Voll, ja.
Weißt du, weil was bringt mir das, wenn jetzt irgendwer rausgeht und über mich sagt so, ich bin Orgasmus-Queen, so, weißt du, was ich meine? So, das
Ja, ich glaube, dass es irgendwie, also ich musste auch nochmal an diese Definition von Sexpositivität denken, beziehungsweise an das Wort, das wir ja auch, also über das wir gestolpert sind, da nochmal in den Vorbereitungen. Und dass das ja vielleicht auch so ein bisschen damit verbunden ist. Es etabliert sich ja immer mehr, dass quasi so ein sexpositiver, empowernder Gedanke entsteht und dass das auch Frauen oder auch irgendwie mehr Positivität mit ihrem und auch Eigenermächtigung mit Sex verbinden. Aber ich glaube, dass da ganz oft dann auch noch so mitschwingt, dass es halt um möglichst viel guten Sex geht, um möglichst viel, ich werde besser in dem, was ich tue. Also so ein bisschen wie so, ja wie so ein Highscore-Level, ne? Ich power mich dann da hoch und dann bin ich irgendwann richtig gut und alle wissen, okay, ich bin die krasse, das krasse Girl, das halt dann mega guten Sex hat oder mega gut abliefert. Und das ist ja aber auch total sexpositiv und empowernd und gut im Bett sein kann, wenn du auch nur total wenig Sex hast oder auch Sex mit dir selber hast.
Ja, und ich glaube, viele Personen verwechseln auch Sexpositivität mit dem Gedanken, dass man möglichst abwechslungsreichen, möglichst ausgefallenen, möglichst krassen Sex haben muss. Und möglichst viel, also ne, irgendwie kinky und Sexpartys und keine Ahnung was so, ne. Das allein ist nicht sexpositiv, sondern sexpositiv bedeutet, dass man quasi Menschen respektiert, unabhängig davon, mit wem sie Sex haben, wie oft sie Sex haben, was sie für Bedürfnisse haben oder Vorlieben oder sonst was. Und das kann natürlich auch sein, ich weiß für mich, ne, dass jemand sagt, ich weiß für mich so, ich bin völlig happy damit, wenig Sex zu haben. Und dann ist ja aber auch wieder die Frage, was bedeutet denn wenig? Weil auch da werden dir unterschiedliche Menschen unterschiedliche Antworten geben. Mhm. Für die einen ist wenig vielleicht einmal im Jahr, für die anderen ist wenig einmal im Monat, zum Beispiel, ne?
Ja, voll. Oder auch wenn du, keine Ahnung, hier, wir sind ja auch, haben ja eine leichte Tendenz zu Trash-TV und Reality-TV. Und da ist ja auch immer richtig krass, ne, wenn die dann da so irgendwie eine Woche oder zwei Tage sind, na gut, das ist ja auch natürlich Fernsehen, ne? Aber dann wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, ich muss jetzt unbedingt, also das ist ja auch nochmal, wie das da dargestellt wird, finde ich auch mega spannend. Und auch immer wieder witzig, dass dann halt gerade Cis-Männer darüber sprechen, dass sie, ist ja auch so ein Klischee, dass die dann sagen, ich muss jetzt aber, sonst kriege ich irgendwie ein Samenstau oder so. Und das ist ja halt einfach totaler Quatsch. Die Produktion von Samen ist ja ganz anders. Und das ist halt einfach ein Mythos oder eine Lüge. Und das fand ich auch immer nochmal, finde ich auch irgendwie wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass das auch oft so ein, ja, wir müssen jetzt aber Sex haben, weil ich muss das ja irgendwie so loswerden. Irgendwie, was für eine Scheiße.
Ja, als hätten Menschen da ein Recht drauf.
Ja, so. Stimmt. Ja,
und also, ne, als hätten die ein Recht darauf. Ja. Und was ist das denn für ein Ansatz? Was auch noch so in meinem Kopf ist, vor allem wenn es so um queeren Sex geht, also viele Dinge, die wir besprochen haben, die gelten natürlich auch für alle Menschen und nicht nur für Queers so. Aber was auch noch so Sachen sind, vor allem in Bezug so auf, dass Sex sich ja auch verändert und verändern kann. Also, ne, was wir eben schon mal besprochen haben, je nachdem zum Beispiel, welche SexualpartnerInnen oder vielleicht auch die Dauer der Beziehung. Aber es gibt ja auch körperliche Veränderungen und auch hormonelle Veränderungen. Also zum einen kann das natürlich sein, dass je nachdem, wo man im Zyklus gerade ist, dass ein anderes Bedürfnis nach Sexualität besteht, aber es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel Transpersonen, die Testo nehmen, da erhebliche Unterschiede bemerken und das natürlich auch für Personen in Beziehungen dann einfach einen Unterschied bedeutet und dass man da nochmal neu aushandeln muss, wie gehen wir damit um, wenn es vorher ganz anders war zum Beispiel.
Und das ist eben aber auch super wenig Möglichkeiten gibt, sich da so zu informieren. Also niemand hat irgendwie, also es gibt keine Möglichkeiten rauszufinden, wie funktioniert Sex dann am besten. Natürlich gibt es ja auch keine eine Lösung, ne? Aber es gibt einfach wenig Input für Personen in der Transition oder auch für Personen, die PartnerInnen sind. So, also das ist echt schwierig. Also da gibt's viel zu wenig. Und es wird viel zu wenig drüber gesprochen, finde ich.
Ja, voll.
Da gibt's übrigens eine sehr, sehr gute Folge vom Transsein-Podcast. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Die haben wir auch beide vorher gehört, zum selber uns noch da mal mit auseinanderzusetzen. Und ich finde das halt super, super wichtig, da einander zuzuhören und gönnt euch die auf jeden Fall, die Folge zum Thema Sex, aber auch alle anderen Folgen. Ich finde das auf jeden Fall richtig gut und richtig wichtig und freue mich sehr, dass die am Start sind.
Voll, ja. Ja, also ich glaube, nochmal ganz kurz, um das abzuschließen, aber ich glaube genauso, über Sex in Transition muss mehr gesprochen werden. Also das ist irgendwie so unterrepräsentiert.
Es ist ja nicht für alle Leute ein Thema, ne, die trans sind. Oder auch, keine Ahnung, es kann ja auch ein Thema sein für Leute, die nicht binär, also beziehungsweise trans und nicht binär geht ja, also du kannst ja auch trans sein und nicht binär, aber also auch für Leute, die nicht trans sind, aber nicht binär, kann das ja auch ein ganz großes Thema sein, dass du eine Körperdysphorie hast, ne? Also dass dein Körper ja einfach wirklich nicht mit dem übereinstimmt, mit deiner Identität übereinstimmt. Und das kann ja ein großes Thema sein. Und das kann an manchen Tagen extremer sein und an anderen weniger. Und dadurch kann sich ein Bedürfnis nach Nähe oder vielleicht aber auch eben kein Bedürfnis nach Nähe oder ein Bedürfnis nach Distanz zum Körper einstellen. Und wie, und das kann ja auch andere, also es kann ja auch Personen betreffen, die, keine Ahnung, vielleicht aus Gründen von einer Essstörung oder so, ne, das kann ja ganz, ganz viele Gründe haben, dass du halt einfach verschiedene Bedürfnisse hast und Bedürfnis nach Nähe, Bedürfnis nach Distanz und damit umzugehen und achtsam und aber auch wertschätzend umzugehen, das kann auf jeden Fall eine große Aufgabe sein und es wird da super, super wenig drüber gesprochen. Also es ist direkt, finde ich, im Kopf so, okay, mein Bedürfnis ist das, dein Bedürfnis ist das. Das hat jetzt irgendwie kein direktes Ende so in Sicht, weil das ist ja was sehr Ungewisses ist, wie Personen sich da mit ihrem Körper auch weiterentwickeln, was, ob sie das weiterhin so finden oder so finden. Dann ist das jetzt wohl das Ende. So. Also das kommt also direkt so verbunden damit. Und das ist ja total scheiße. Also, ja.
Voll.
Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Also Bedürfnisse kommunizieren, finde ich, ist eine ganz, ganz große Hürde, aber auch Chance ja irgendwie, ne? Kannst du das gut? Also bist du gut darin, deine Bedürfnisse zu kommunizieren?
Ich würde sagen, ja.
Ja. Aber das ist ja auch das, was wir letztens festgestellt haben. Du bist ja eine sehr direkte Person. Entschuldigung, dürfte ich ganz kurz, Entschuldigung, danke, dass ich jetzt reden darf, aber Entschuldigung, ich, meinst du, wir könnten mal so, also Entschuldigung. Nee, ganz so krass ist natürlich nicht.
Ja, also ich glaube, dass ich sowieso schon sehr, sehr viel Zeit mit Menschen verbringe, die ähnliche Einstellungen haben wie ich. Ich muss auch sagen, dass ich es anders gar nicht mehr könnte zum Beispiel. Ne? Also ich könnte zum Beispiel auch nicht mit jemandem zusammen sein, der sich nicht als Feministin bezeichnet. So, ne? Also das geht, glaube ich, einher damit, über sexuelle Bedürfnisse auch zu sprechen und zu kommunizieren und so. Und ich muss auch sagen, ich habe sowohl in Beziehungen, Partnerinnenschaften, Freundinnenschaften einfach die Erfahrung gemacht, dass die Kommunikation darüber auch die eigentliche emotionale Beziehung noch mal auf ein anderes Level hebt. So. Und das möchte ich einfach nicht mehr missen.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe das auf jeden Fall auch jetzt in Freundinnenschaften schon öfter erlebt, dass es total gut und wichtig sein kann, auch so Sachen auszusprechen, die einer Person selbst vielleicht unangenehm sind. Also ich habe da öfter mal... Oh Gott, das klingt richtig, ich mache mich richtig unbeliebt hier. Ich habe öfter mal so ein Problem mit Neid. Also Neid ist ja ein sehr, sehr negatives Wort irgendwie. Und ich habe das total oft, dass ich denke, oh, warum treffen die sich jetzt und warum werde ich nicht gefragt oder so. Ich kann damit super gut umgehen, finde ich. Also bin da auch sehr, sehr froh mit mir selber, dass ich das so gut kann und dass ich das spüren kann und so. Aber ich finde es auch gut, dass ich, wenn ich merke, okay, das wird mir jetzt gerade zu viel, dann kann ich das auch kommunizieren. Aber nicht so nach dem Motto, sag mal, warum trefft ihr euch jetzt, warum habt ihr mich nicht gefragt, sondern gerade jetzt auch während Pandemiezeiten, dass ich das reflektieren kann und aber irgendwann sagen kann, weißt du, da ging es mir irgendwie so und so mit, voll, voll komisch, oder? Oder dann kann ich das irgendwie so, ja, wir können dann darüber sprechen und das finde ich richtig schön. Und das ist ja generell auch so mit Sachen, die negativ konnotiert sind. Ne? Sex, wenig Sex wollen zum Beispiel, ist ja wirklich, haben wir ja eben schon gesagt, irgendwie was negativ behaftet ist leider. Und darüber aber dann zu sprechen, finde ich super wertvoll und da halt Menschen zu haben. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, nochmal Leute kennenzulernen auf einer Ebene, mit denen ich mir vorstellen kann, mit denen Sex zu haben, also eine Ebene, auf der ich mir vorstellen kann, mit denen Sex zu haben, finde ich das super, super unsafe noch, weil ich die Person ja noch gar nicht kenne. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also an die ZuhörerInnen, die gerade mit keinen Personen Sex haben oder nur mit sich selber und ja, da dann auch mal irgendwie irgendwann das nochmal anders haben wollen oder da auf der Suche sind.
Sonja bietet sich an.
Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Nee, aber genau das, also ich finde das halt einfach schwierig, mir vorzustellen, wie das sein muss, damit ich da von Anfang an cool mit umgehen kann. So.
Ich glaube auch, das ist ein Lernprozess. Man wächst da auch rein so ein bisschen, weißt du? Also es ist auch völlig okay. Voll, ja. Ne? Es ist so in Ordnung, dass nicht alle Personen auf die Welt kommen und gut daran sind, über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen. So, weil wir lernen es ja auch nicht. Woher denn? Nee, so. Deshalb ist aber auch wichtig, zum Beispiel irgendwie sich da Unterstützung zu suchen, ne? Und das irgendwie auch die Wichtigkeit zu erkennen davon, weil das, wie ich eben schon mal sagte, ne? Also ich glaube, das trägt auch zur eigenen Erfüllung bei.
Sich einfach mit Räumen zu umgeben, in denen sowas, also in denen weniger Druck gemacht wird mit sowas, ne? Also seit ich mich mehr mit Leuten, ja, mit Leuten treffe oder mit Leuten connecte, die cool mit sowas umgehen oder auch unsere Gespräche hier und auch wenn ich mir zum Beispiel den Podcast von Transsein oder so anhöre, da wird halt irgendwie Konsens und ja, wie sagt man denn, dass Leute nicht fehlerfrei sind, vermeintlich fehlerfrei oder dass Leute nicht unnahbar sind, wird quasi sexy gemacht. Also was sonst vielleicht so vertuscht wird, versteckt wird, verheimlicht wird oder nicht sein darf, da halt, also so Konsens ist sexy, so, das wird halt irgendwie so positiv umgemodelt und das finde ich total fein, so, das finde ich richtig gut.
Ja, und das muss halt auch immer die wichtigste Devise sein, ne? Also Einvernehmlichkeit ist einfach die oberste Devise und das gilt für alles. Also, und das gilt auch für sich selbst. Also wenn man zum Beispiel keinen Bock hat zu masturbieren, dann warum sollte man es machen so, ne? Also auch da kann man und darf man sich selber zugestehen, ich möchte das nicht und ich akzeptiere das, dass das so ist und tue mir quasi etwas Gutes, indem ich das für mich respektiere. Ja, so, ne?
Wir haben am Anfang auch noch einmal ganz kurz über Verhütung gesprochen. Ganz kurz vorab auf jeden Fall schon mal, wir werden wie jetzt ja jeden Monat einen Live-Talk machen zum Thema der Folge. Und wir haben uns da dieses Mal überlegt, über das Thema Sextoys und auch Verhütungen zu sprechen. Mit wem werdet ihr noch hören oder sehen? Und genau, das Thema werden wir auf jeden Fall auch noch anschneiden. Das kommt noch, freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt aber mal noch kurz zum Thema Verhütung. Verhütung wird ja irgendwie, kommt ja in der LGBTQIA+-Community beziehungsweise für Personen, die vielleicht noch in einem Coming-out-Prozess sind oder die dann ihre ersten Male Sex haben, sehr kurz. Also das, keine Ahnung, ne? Dieses, hey, ich muss jetzt immer noch kurz mein Lecktuch auspacken und dann können wir loslegen. Ich glaube, das ist extremst tabuisiert. Ich glaube, ich würde das auch so niemals irgendwie, es ist für mich selber auch unangenehm, die Vorstellung. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten zu verhüten und wie wird darüber gesprochen? Darüber haben wir uns irgendwie auch Gedanken gemacht. Und
ja, also erstens ist es ja nicht Schwangerschaftsverhütung, was du jetzt meinst, sondern safer Sex. Stimmt. Also wie kann ich möglichst das Risiko übertragbarer sexueller Infektionen möglichst gering halten? Trotzdem spielt natürlich auch Schwangerschaftsverhütung für queere Personen eine Rolle. Weil natürlich zum Beispiel auch Transmänner eventuell eine Vulva-Vagina haben, ne? Wenn die penetrativen Sex haben, zum Beispiel mit jemandem mit Penis, dann kann das natürlich auch wichtig sein. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also was es mit dem Lecktuch so auf sich hat, ist, glaube ich, einfach so, dass wir auch da, dass sehr spät erst angefangen wurde, über das Lecktuch zu informieren. Dass es nicht überall erhältlich ist, dass das teurer ist als Kondome. Das sind so Sachen, die es Menschen schwer machen, das einfach in ihren sexuellen Alltag, in Anführungszeichen, sage ich mal, zu integrieren. Weil ich würde behaupten, Kondome zu benutzen, ist für viele Personen selbstverständlich. Und da ist auch die Hürde oder eine Scham zu sagen, ich hole mal eben das Kondom raus, nicht so groß. So. Mhm. Aber erstens wissen viele Menschen nichts über Lecktücher. Zweitens, die es kennen oder schon mal gesehen haben, haben es vielleicht noch nicht benutzt. Oder wissen vielleicht auch nicht, wo sie das kaufen können, wie man das jetzt ganz genau benutzt. So, ne? Also man kann das ja zum Beispiel auch für den Analbereich auch benutzen. Ne? Also das haben viele irgendwie auch nicht so richtig am Schirm. Ich glaube, das führt dann einfach zu so Unsicherheiten, wie du jetzt gerade gesagt hast, so, ja, ich würde das nicht sagen, dass ich da mal eben mein Lecktuch raushole. Ne? Also das muss einfach auch präsenter werden.
Voll.
Und was mir aber auch noch so einfällt, so also es gibt ja, also das Lecktuch wird immer so als Beispiel benutzt, aber es gibt auch so viele noch einfachere Sachen, die man nutzen könnte für safer Sex, so, ne? Also wenn es zum Beispiel um Fingern geht oder so, ne? Also dann kann man einfach irgendwie so, es gibt so Fingerkondome tatsächlich so aus so Latex oder so, ne? Oder tatsächlich kann man auch einen Einmalhandschuh benutzen. Also ob das jetzt sexy ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist einfach zu erwerben und günstig. Und was aber so mein Nonplusultra ist auch einfach tatsächlich vorher immer Hände waschen oder auch Desinfektionsmittel am Bett haben, wenn man im Bett Sex hat. Und Toys abwaschen, ne? Heiß waschen. Die muss man nicht krass mit Seife jetzt einreiben, aber einfach heiß abwaschen, sauber halten oder auch ein Kondom benutzen für Toys, wenn da ein Wechsel besteht oder so.
Ich habe da auf jeden Fall Bock, nochmal mit unseren GästInnen zu sprechen für den Live-Talk. Auch so ein bisschen darüber zu sprechen. Sex-Toys sind ja nicht auch immer einfach nur Toys, sondern ne, Sachen, die du im Sexshop bekommst oder vermeintliche Sex-Toys können ja auch einen ganz anderen Nutzen haben, aber wieder eine ganz andere Bedeutung. Aber dass da auf jeden Fall in dem Live-Talk drüber sprechen. Also auf jeden Fall nochmal wichtig oder mir total wichtig, darüber zu sprechen, weil es halt einfach auch viel zu kurz kommt. Irgendwie, in welcher Schulaufklärung sprichst du darüber, wie du beispielsweise mit zwei Vulven verhüten kannst oder ob du es überhaupt musst, ne? Ob genau, was du eben gesagt hast, was ist safer Sex, was ist Schwangerschaftsverhütung, wie ist ein Unterschied so, ne? Also da wird einfach viel zu wenig drüber gesprochen. Und deshalb habe ich Bock, dass wir das tun.
Ja, und ich erinnere mich gerade an eine Situation von einer Bekannten, die Apothekerin ist und dass zum Beispiel die Pille danach in der Apotheke nur an Frauen vergeben werden darf. Und genau, sie hatte letztens die Situation, dass ein Transmann die Pille danach holen wollte und er musste sich dann natürlich erklären. Das hat den Hintergrund, dass man damit vermeiden will, dass das missbräuchlich verwendet wird, ne? Oder halt auch gegen den Willen von jemandem.
Krass, okay. Ja, das ist ja generell einfach im Kontext von Sexualität auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Welchem biologischen Geschlecht du irgendwie von außen zugewiesen wirst. Also das ist, kann ich mir da auch nochmal sehr, sehr schwierig vorstellen. Ja, weil es ja einfach auch ein sehr sensibles Thema ist. Krass, krasse Situation. Ich will noch Gedanken drüber machen.
Wir haben ja am Anfang schon mal darüber gesprochen, Sonja, das hast du ja schon so ein bisschen angeteasert, dass wir uns die Frage gestellt haben, haben FeministInnen den besseren Sex? Beziehungsweise kommt mir auch so die Frage auf, sind queere Personen eher feministisch? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, und könnte man dann quasi darauf schließen, dass queere Personen einen besseren Sex haben, wenn sie vermehrt feministisch sind?
Ja.
So, was sagst du dazu?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass beides differenziert voneinander zu betrachten ist, ob du feministisch bist oder ja auch queer als politischen Begriff dich definierst. Ich kann mir vorstellen, dass LGBTQIA+, dass es auf der einen Seite sein kann, dass sie den besseren Sex haben, weil sie eben, das ist jetzt ja auch die Frage, jetzt stellen wir uns die Frage, was ist besser, was ist schlechter, ne? Und eben fragen wir uns noch, was ist gut im Bett? Ist ja auch spannend, kommt mir gerade nochmal.
Aber ich meine mit besser tatsächlich vielleicht eher erfüllter, glücklicher. Wie, inwieweit jetzt der Sex ist, das ist ja erstmal völlig egal, sondern es geht ja darum, sind die Personen glücklicher und erfüllter mit ihrem Sex, weil sie feministisch sind. So, und ja, das ist doch eine spannende Frage.
Voll, ja. Also wie gesagt, ich glaube, dass Leute, die sich mit ihrem, also die ein Coming-out haben, die sich mit ihrer Sexualität und ihrer Identität befassen, ja irgendwie, genau, sich eben mehr damit befassen und sich mehr damit auseinandersetzen und da dann vielleicht auch eher Bedürfnisse beobachtet werden, hinterfragt werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Und auch gerade noch mal, wenn du dich dann irgendwie entscheidest, queer, also das Label queer für dich benutzt oder feministisch bist, dass das halt auch was damit macht irgendwie, wie du dich mit dir selber auseinandersetzt, Strukturen hinterfragst. Und ich glaube, dass das schon ausschlaggebend sein kann für, ja, ein erfülltes Sexleben, so, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube schon, dass das auch damit zusammenhängt, was wir eben gesagt haben, eigene Bedürfnisse kommunizieren oder sich zumindest mit Themen schon mal auseinandergesetzt zu haben und da auch vielleicht ein Stück weit sich selbst hinterfragt zu haben, dass das auch dazu führt, tatsächlich selbstbewusster zu sein und über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen und vielleicht auch einfach zu wissen, was man mag und was man gefällt und das halt kommunizieren zu können und gleichzeitig aber im Austausch auch zu sein, ne, mit anderen darüber.
Ich glaube ja, dass das eine ja nicht mit dem anderen auch direkt einhergeht, ne? Also ich bin jetzt Feministin und deshalb habe ich den besseren Sex, oder ich bin jetzt queer und deshalb habe ich den besseren Sex, sondern dass es einfach eine Möglichkeit ist, mich mehr damit auseinanderzusetzen und das dann, also das ist ja auch ein Prozess. Also ich finde auch, besserer Sex ist ja nicht ein Punkt, ne? Also jetzt habe ich besseren Sex, sondern es ist ja so ein Prozess irgendwie, ne? Und alles, was sich ja mit sich selber auseinandersetzt und sich mit dem eigenen Gefühl befasst, das ist ja schon besser als kein Konsens und sich unwohl fühlen vielleicht oder so, oder Dinge tun, die man vielleicht gar nicht so gerne tun möchte.
Ja.
Und kann natürlich aber auch irgendwie halt eine Hürde sein. Du meintest ja eben auch schon, ne, es ist ja auch anstrengend zu kommunizieren. Und es ist auch anstrengend, wenn du in einem Prozess bist, wo du vielleicht struggles mit dir selber so. Das heißt, es kann ja auch sehr, sehr viel Arbeit sein für queere oder feministische Personen. Das muss ja dann auch nicht unbedingt was Positives sein, ne? Aber ich finde, so, ja. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, du hast es ja eben, hast ja gesagt, dass es dir voll wichtig ist, irgendwie auch, dass Personen, mit denen du Sex hast, sich feministisch positionieren irgendwie. Und ich weiß gar nicht, also das muss ich mir mal noch Gedanken drüber machen, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde, für mich persönlich. Mhm. Also ich kann das voll verstehen. Müssen wir mal Gedanken drüber machen, wie ich das so finde.
Ja, aber ich glaube, das ist bei mir tatsächlich auch nicht nur auf Sexualität bezogen, sondern auch auf generell in meinem Leben so. Mhm. Also ich würde behaupten, ich habe keine Freundinnen, die sich nicht feministisch bezeichnen würden. Mhm. So. Oder wenig, und die sich vielleicht nicht unbedingt so bezeichnen würden, die haben aber feministische Haltung, ohne dass sie das vielleicht jetzt so betiteln würden. Mhm. So, ne? Mhm. Und das ist mir schon wichtig. Also auch, das ist mein Safe Space. Und ich habe zum Beispiel auch keine Lust mehr, Leute darüber aufklären zu müssen oder denen zu erklären zu müssen, warum das wichtig ist. So, ne? Also das ist okay, wenn Menschen das machen, das ist super wichtig, aber ich bin da schon lange nicht mehr, ne? Und deshalb bin ich auf jeden Fall in einer Bubble, wo das nicht mehr nötig ist und wo wir alle wissen, was wir meinen, so, wenn wir darüber sprechen. So, ne?
Das finde ich auch ein ganz schönes Fazit irgendwie, dass es wichtig ist zu wissen, was mir gut tut, und es wichtig ist, mich mit dem zu umgeben, und dass das ja eigentlich schon Grund genug ist, eigene Bedürfnisse kennenzulernen, denen zu begegnen, die zu erfahren und die dann final auch zu kommunizieren. Weil eigentlich Und ich glaube, das ist aber auch super schwer reinzubekommen, so in das tägliche Handeln. Gibt es ja eigentlich nichts Schlimmes, als wenn deine Bedürfnisse nicht respektiert werden. Und wenn du mit Menschen Zeit verbringst, die deine Bedürfnisse nicht respektieren oder übergehen, warum solltest du mit denen Zeit verbringen? Klar ist das ein Aushandeln, klar ist das ein Kommunizieren, aber de facto ist es doch dann einfach gut, deine Bedürfnisse zu verbalisieren, auch wenn das vielleicht Distanz verursachen würde, weil ja, besser so als anders irgendwie, ne? Also
genau, und Menschen, die das dann nicht respektieren und so, die sind eh trash so, und dann würde ich sowieso sagen, dann bitte löse dich
ja,
von
ja, das stimmt halt einfach
Person,
nur überein.
So, weißt du? Also
ja,
ich meine,
es muss auch gar nicht sein, dass die Person
genau, ja,
quasi irgendwie trash ist, sondern es kann ja wirklich einfach sein, dass die Bedürfnisse ganz unterschiedlich sind und dass dann auch festgestellt werden kann, oh, okay, dann ist das vielleicht, passt das vielleicht einfach nicht. Weil ich muss ja respektieren, dass die Person ein anderes Bedürfnis hat, wenn die Person respektiert, dass meins anders ist. Und entweder man findet dann zusammen oder halt nicht.
Genau, ich meinte das jetzt darauf bezogen, wenn andere Personen deine Bedürfnisse nicht respektieren.
Ach so, okay, ja.
So,
ja,
das meinte ich.
Voll,
ne?
ja. Die sind trash, das stimmt.
Das ist ein gutes Schlusswort jetzt hier, oder?
Ja. Personen, die deine Bedürfnisse nicht respektieren, sind trash. Weg damit. Mit uns aber nicht weg, sondern, liebe Leutchen, wir freuen uns sehr, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Bock habt, unseren Podcast zu teilen, zu liken, zu kommentieren, zu, ich habe keine Ahnung, was man alles kann. Es wird immer mehr. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Wir haben Bock, das weiterzumachen. Und ja, wir machen das so oder so weiter, ne? Aber, oder? Ja, ich denke schon. Aber genau.
Ja.
Supportet uns gern, gebt uns gerne Feedback. Wir sind super froh, auch für Kritik, wenn sie...
Konstruktive Kritik.
Ja.
Kritik. Genau. Konstruktive Kritik, die respektvoll und wertschätzend passiert.
Genau. Und die darf aber auch wütend sein, finde ich. Das finde ich auch wichtig. Also ich meine, Wut ist da ja auch ein Ding so, ne? Aber genau, wir haben auf jeden Fall Bock, dazu zu lernen. Wir wissen, dass wir Perspektiven haben, Privilegien haben und überhaupt gar nicht alles auf dem Schirm haben können. Wir geben uns super viel Mühe. Aber wir sind auch manchmal einfach super aufgeregt, wenn wir das hier aufnehmen. Und dann vergessen wir vielleicht auch was und hören uns das im Nachhinein dann an und merken es dann erst. Oder dann ist es irgendwie zu spät, weil es released ist oder so. Genau, also gestaltet das gerne mit uns und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Debo.
Mir auch, mal wieder. Schön.
Sehr schön, ja.
Ja, folgt uns auf Instagram, ihr wisst, wie es geht. Wir hören uns nächsten Monat wieder.
Genau, bis dann, tschüss.